Nebenstimmen. Der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern. In Nebenstimmen hören Sie Gespräche von Ensemblemitgliedern mit von Ihnen selbst ausgewählten Gesprächspartnerinnen und Partnern zu Musik, Kunst und Leben. Erfahren Sie, woran die Musikerinnen und Musiker gerade arbeiten und was sie persönlich beschäftigt.
Nebenstimmen Podcast, heute mal mit einem ganz berühmten Musiker, der immer wieder bei uns zu Gast, Gott sei Dank zu Gast ist auch, Heinz Holliger, seines Zeichens in allem ersten Zeichen natürlich weltberühmter Oboist, weltberühmter Komponist, weltberühmter Dirigent und auch, ich glaube, auch ziemlich guter, versierter Pianist. Ja? Also er spielt auch Klavier öffentlich in Konzerten.
Ich habe Klavier nicht weitergemacht, weil ich so viel üben muss. Oboe ging viel leichter.
Ach so, Oboe musstest du nicht üben, oder?
Okay. Aus Faulheit ja. Habe ich dann Klavier nicht mehr so viel geübt.
Er ist bei uns hier für ein Abo-Konzert jetzt am Ende dieser Woche in der Alten Oper Frankfurt mit Stücken von ihm und weiteren Stücken von Schweizer Komponisten, Klaus Huber, Stefan Wirth und dann musst du mir helfen, wie ich...
Arenas Martirosyan.
Das klingt armenisch
ja,
wahrscheinlich,
ja? Ja, das ist Armenierin, aber sie studiert in Luzern.
Ach so,
bei ja. Dieter Amanz.
Ja, ja.
Und das Stück ist jetzt schon 3 Jahre alt und das war eigentlich fast ihr erstes Stück, das sie so in der Schweiz machte. Und seither hat sie sehr viel gelernt und sie studiert jetzt... macht einen Bachelor für Klavier bei Stefan Wirth.
Ach komm, ja, toll.
Gibt's
also richtige Kreuzverbindungen hier. Ja. Ja, toll. Wir haben gerade darüber gesprochen.
Und das Wichtigste ist von Bernd Alois Zimmermann.
Natürlich.
Für mich der bedeutendste Komponist nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wirklich.
Und er wird jeden Tag noch bedeutender, ähnlich wie Schumann
ja.
Für mich. Und dieses Omnia Tempus Habend ist eigentlich... ein Stück, das wenig gespielt wird und das trotzdem die ganze Essenz seiner Ästhetik zeigt. Und es zeigt auch, dass auch ganz streng serielle Musik, wo sowohl die Tempi, die Dynamik, Rhythmik, alles organisiert ist, was
ist alles in Serie organisiert.
Ein
so.
Horrorgedanke ist.
Ja, ja, ja.
Aber bei ihm gibt es eine unglaublich ausdrucksstarke Musik, gerade durch diesen Zwang eigentlich von einem, um zu zeigen, dass in allen Dingen Zeit ist und die Kugelgestalt der Zeit bei ihm, dass die Zeit sich unglaublich dehnen kann, unglaublich zusammenpressen kann. Und trotzdem ist alles alttestamentarischer Text, den er immer wieder die gleichen Worte hat er immer vertont in allen Stücken. Und hier ist einfach alles wie die Essenz konzentriert auf ganz wenige Instrumente. Und gleichzeitig gelingt es ihm für den Solosopran eine unglaublich virtuose Partie zu schreiben, die einfach fern ist von allem Hirn, von Hirnmusik, sondern ganz spontan und sehr...
Den ganzen Serienregeln zum Trotz.
Ja, eben. Und vielleicht gerade im Kampf um so ein von außen oktroyiertes System gibt es gerade diese expressive Dringlichkeit in der Musik. Das spüre ich zum Beispiel in Kontrapunkte bei Stockhausen überhaupt nicht.
Mhm. Was auch ein serielles Stück ist.
Gute Musik, aber es hat nicht die fast vitale Notwendigkeit, das zu schreiben.
Ja, es ist ja als Stück, also ich meine, wenn man spielt, mein Eindruck ist, es ist ein sehr aphoristisches Stück eigentlich. Ein Stück, was fast in der Familie von Kurtags schreiben steht. Etwas ganz knapp, also knappe Sätze eigentlich und knappe Welten der Klanglichkeit, die sehr, sehr, sehr kurz sind.
Aber eben was auch ist, er baut ja alles auf Dreitonmotive, Sekunde und große Sekunde und kleine Sekunde. Ganze eine Art wie ein Kreuzmotiv für ihn wahrscheinlich. Und es ist aus diesen ganz knappen Keimzellen macht er dann plötzlich Musik, die die Linie vor allem durch den Sopran bekommt und dann einfach so kleine blitzartige, punktuelle Einwürfe, auch völlige, eigentlich altmodisches Instrumentarium, das er hatte von seinen Rundfunkarrangements, immer Cembalo.
Ja.
Das wird heute, kann man es gar nicht mehr brauchen, weil die alten Pedal-Cembali völlig aus dem Handel.
Ja, wir haben ja eins, aber das klingt ja auch nicht so laut natürlich.
Und jetzt die historisch nachgebauten sind unendlich viel schöner im Klang, aber sie haben weder 16 Fuß noch Theorbe, noch 4 Fuß, noch 2 8-Füße.
Ja.
Und viele bedeutende Stücke wie Elliot Carter, die Sonata für 4 Instrumente, oder Klaus Huber, die Noctes Intelligibilis Lucis, von mir eines von 100 für mich geschriebenen Stücke, eines der 5 wichtigsten.
Wow, sehr toll.
Ja, und eben bei Zimmermann hat es ganz altmodische Verhaltensweisen. Zum Beispiel schreibt er die transponierenden Instrumente, genau wie in der Unterhaltungsmusik im WDR, schreibt er dann bei der Klarinette zum Beispiel, einfach weil die in D spielt, statt in C, sind 2 Kreuze vor der Linie, was in der seriellen Musik einfach
gar nicht geht.
Nicht nötig ist vor allem. Aber er hat dieses altmodische, ganz traditionsbewusste, auch sehr katholische und gläubige und dazu eine Fantasie, die einfach wahnsinnige existenziell ist. Man spürt einfach, bei ihm ist das Komponieren ein Medium zum Überleben.
Ja. Er hat natürlich schon längst den Eingang gefunden in Kanon des Konzertierens. Also
ja, A, klar.
B,
ja,
als Zimmermann ist allgegenwärtig eigentlich. Zu seinen Lebzeiten war er der Kampf gegen Stockhausen berühmt.
Da war er immer so der Unterhaltungskomponist vom WDR, der auch probiert ein bisschen seriell. Ich war selber bei der Uraufführung von Präsence in Darmstadt.
Ja.
61, es wurde ausgepfiffen von dem Publikum.
Tatsächlich, in Darmstadt.
Ja. Aber auch ausgepfiffen, weil da war der Text von Jarry mit einbezogen. Und das war ein vielleicht nicht ganz so hundertprozentig gesprochen auch und dargestellt, also wie das jetzt ein großer Schauspieler machen würden. Ich glaube, das war einfach viel orthodoxen Seriellen war das zu verdächtig. Das hat zwei Ebenen, Surrealismus und der heilige Serialismus zusammen. Jetzt habe ich erst gehört, wie nahe beieinander, das klingt, Surrealismus und Serialismus. Und dass das einfach vielleicht ein Problem war. Ein
epochales Problem.
Ein theoretisches oder eigentlich ein religiöses Problem.
Ja, wahrscheinlich, So wie Messiaen auch für viele Zeitgenossen damals ein Problem gewesen ist, weil er seine Inspiration im Religiösen holt.
Ne? Aber auch der Konflikt mit Stockhausen war am größten, als Gesang der Jünglinge vom Bischof von Köln abgelehnt wurde, um im Dom zu singen, während von Zimmermann dieses Omnia Tempus Habent aufgeführt.
Das wurde gespielt.
Ja, weil es direkt ein Bibeltext war. Und das war für Stockhausen ein unglaubliches Problem. Und interessant ist ja, dass beide eine ähnliche Jugend verbracht haben, eine grauenvolle Jugend. Also der Vater von Stockhausen war ein totaler Nazi und ist einfach dann, also er kam noch 2-3 Tage nach Hause und hat gesagt, so, jetzt weg, und dann ich komme wahrscheinlich nicht mehr zurück, also nur noch als Tote. Mhm. Und die Mutter wurde in ein Irrenhaus gesteckt,
ja, ja.
Und Euthanasie.
Ja, ja.
Also Schrecklicheres gibt es eigentlich gar nicht als Jugend.
Ja, als
und für Stockhausen ist das ein sehr bewundernswert, wie er sich da
aufgerichtet hat.
Während der Zimmermann voll nach Russland als Soldat ging, nach Frankreich und eigentlich nur überlebt hat, weil er seine ganze Haut verbrannt hat, so in einer Säure, und dann nach Köln ins Spital kam. Und darum hat er überlebt.
Tatsächlich, ja.
Ja. Es gibt ja ganz viele Fotos, wo er war Stallknecht, er musste die Pferde putzen mit der Bürste und hat so eine Schürze an und mit zwei Kübeln gibt es ziemlich viele Fotos.
Ach, tatsächlich,
ja. Ja. Und so hat er vielleicht überlebt.
Ja.
Wie auch Messiaen eigentlich nur in einem Stahlag war, in einem Straflager.
Ja.
Und eben das sind die ganz wenigen Glücksmomente für die Menschheit, dass noch einige Leute,
die über diesen Krieg hinweggekommen sind,
nicht weggingen. Und dieses Stück Omnia Tempus Habent würde ich nie aufführen mit einer Sängerin, die einfach nicht sie muss unbedingt das absolute Gehör haben, aber auch den Sinn für große Phrasen.
Ja.
Und bei vielen sogenannten Spezialisten für neue Musik hat man dann alle Töne richtig, aber die werden so wie an die Wand gepinnt oder so aufgespießt wie Schmetterlinge. Mhm. Jeder Ton, und es gibt keine Phrase.
Tatsächlich.
Und das ist bei ihr ganz ideal eigentlich.
Ja.
Sie hat eine wunderschöne Stimme und also in der Aufnahme von unserem Konzert, das war live ohne Korrekturen, es ist nicht ein Ton irgendwie nur ein bisschen falsch intoniert.
Werden wir das in Frankfurt auch genießen können.
Ja. Und ich hoffe auch, dass es wieder so kommt.
Ja, natürlich. Ich erinnere mich immer noch an Phyllis Bryn Jewelson, die hast du damals auch mitgebracht.
Ja, die hat das auch.
Ja, klar, Carter hat ja auch wahnsinnig toll gesungen.
Also und die hatte eigentlich auch sehr schöne Stimme.
Ja, ja.
Ein schönes Legato.
Ja, und tolle flexible Stimmführung gehabt. Ja gut, eben beim Bazzi eben, ich sprach ja von diesem Aphorismus, also meistens ist ja eine Phrase im Gesang genauso lang wie das Stück ist, bevor das nächste Stück kommt.
Ja,
also das füllt immer eine ganze Phrase aus.
Vielleicht war er doch mehr, als man das eigentlich zur Kenntnis nimmt, beeinflusst vom späten Webern und der Urpflanze von Goethe und diese, dass das alles aus einer Keimzelle die ganze Welt entsteht.
Ja.
So. Ich glaube, das war schon anders als die Komponisten, die einfach ihre 12 Töne abzählen. Und er hat alles auf kleine Zellen und auf kleine Keimzellen reduziert. Und auch sein Denken funktioniert so.
Das ist
vielleicht eines der, Sie können sagen, ein trockeneres Stück als andere Zimmermann.
Natürlich.
Sehr, sehr.
Ja.
Aber für mich hat es eine ganz große Faszination.
Ja, ja. Und es klingt ja oft modal eigentlich.
Ja, ja.
Der ganzen Serialität ganz zum Trotz klingt es eigentlich oft modal. Man könnte oft sagen, da gibt es eine Grundtonalität drin.
So, plötzlich ein Fis oder ein S, wie für einen Morse-Rhythmus, dass der Rhythmus irgendeine Botschaft gibt und es ist nicht ein abstrakter Rhythmus. Und eben, es ist so vielseitig, doppelbödig, dass einfach alles irgendwie. Hm. Und auch diese Skelettklänge vom Cembalo, die einfach nur so wie ein Knochengerippe tönt. Die wirken unglaublich neben Vibraphon und Marimbaphon. Es ist wie zwei ganz verschiedene Welten.
Mm.
Ein satter, sehr sinnlicher Klang und daneben so etwas ganz Gezwungenes.
Also in dem Programm haben wir Bernhardis Zimmermann, Bazzi aus den 50er, 60ern, also 60er, und der Rest des Programms sind Schweizer Komponisten. Zwei junge und zwei ältere, darf ich mal sagen, Komponisten. Der Junge, der von der Matarossian, oder?
Aha, ja, die ist Armenierin.
Armenierin, ja, aber ja. Wenn sie in der Schweiz studiert, wird sie irgendwann eine Schweizer Färbung
also annehmen. Also Stefan Schmidt ist, kenne ich jetzt seit etwa 10 Jahren vom Collegium Novum, ist der
Stefan
Pianist.
Wirt, ja.
Ein ganz grandioser Pianist. Mhm. Und er hat mir auch oft am Anfang seine Partituren gezeigt und wir haben viel so technische Sachen. Er ist ja eigentlich mehr in Amerika groß geworden und studiert.
Ach so.
Sein Vater hat in Amerika gearbeitet und er hat sehr viel Einflüsse, er komponiert auch viel lieber englische Texte als deutsche Texte zum Beispiel. Das ist relativ neu, dass er jetzt Hölderlin vertont hat. Und auch seine Art, mit der Stimme umzugehen, kann ein bisschen so wie Elliot Carter auch für Sopran scheint. Ja. Nicht diese eckigen Koloraturen, sondern sehr gesanglich, sehr schön geschrieben.
Ja.
Da könnte ich sogar von ihm viel lernen, weil ich sehr instrumental schreibe für die Singstimmen.
Ja.
Und er hat auch eine ganz tolle Oper gemacht, das Mädchen mit den Perlringen in Zürich.
Ist das Stück ein Auszug davon oder ist das, hat das gar nichts
damit zu tun? Nein, das hat nichts miteinander. Aha. Aber auch wie er da für die Singstimmen geschrieben hat, das war für mich sehr bewundernswert.
Ja. Also ein Komponist, den wir bisher gar nicht kannten.
Ja,
also
der finde,
vielleicht in Deutschland gar nicht so gehört worden ist bisher.
Ja, eben, das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum ich das so unbedingt machen will. Weil es ist jetzt nicht das ideale Stück für den kleinen Mozart-Saal. Es braucht eigentlich einen Riesensaal, wo sich die Musiker dann verteilen und der
als topografischen Klang
so dann. Auch so ein Raumklang wird. Aus den gleichen, das kann man natürlich in einem kleinen Saal nicht so
abbilden.
Aber gleichzeitig ist Mnemosyne eines meiner Lieblingsgedichte, meines Lieblingsdichters.
Ja.
Und ich habe sogar auch schon als Zitate, zum Beispiel in meiner Klavierpartita auch schon
Mnemosyne,
schon vor 20 Jahren zitiert.
Ja.
Das ist mir eine Welt, die mir sehr nahe liegt.
Ja klar, Hölderlin bist du wahrscheinlich der größte Spezialist, was Musiker anbetrifft.
Und vielleicht finde ich auch das Stück bewundernswert, weil er doch vieles von mir, der mir nicht sehr sympathischen Minimal Music übernimmt, aber das so klar darstellt. Es gibt eigentlich mehr so eine Polymetrik, ziemlich einfache Sachen, aber immer harmonisch ganz klare Gesamtharmonik, die dann so in Läufen. Und das ist schon eine ganz eigene Art, mit der Harmonik umzugehen. Und
ich finde auch,
dass es schön, dass man das einmal hört.
Ich habe ja die Klavierpartie gesehen, bevor ich sie dann dem Orlando weitergegeben habe. Und habe auch den Anfang der ersten Probe gehört, da war die Sängerin noch nicht dabei. Und da habe ich eigentlich gedacht, aufgrund der Klavierstruktur müsste ich mehr Minimalismus hören. Ich habe ihn eigentlich gar nicht so gehört. Man hört nur eben diese changierenden Akzente. Aber
auf den Triolen.
Aber es aber hat sich nicht so manifestiert.
Nichts Demonstratives oder irgendwie, sondern manchmal hat man das Gefühl, es ist von einer Freiheit wie Nocturne von Debussy. Oder manchmal Ma Merlu auch vom Klang her. So wie ein Fächer, der sich ausbreitet, harmonisch. Also ich finde, können uns nicht leisten, das nicht anzuhören.
Toll. Die Schülerin von ihm, von Stefan Wirth, die
ist aber nur Klavierschülerin.
Also nicht seine Kompositionsschülerin.
Sie studiert bei Dieter Ammann
in Luzern.
Und ihr Stück, ich habe die in einem Kurs, den ich dort gegeben habe, in der Academy in Luzern Festival. Und sie darf ja nicht mehr Luzern sagen, sondern Luzern.
hört.
Eben ist mir die vorgekommen, einfach so eine, die an allen vier Enden brennt. Also, ja. Ja, also unglaublich intensiv und ja, schon sehr spezieller ja. Charakter. Aber sie hat mir so ein Riesenstück gezeigt, das sie gerade geschrieben hatte, so ein Trompetenkonzert mit. Und ich fand, da ist etwas drin.
Ja. Ja. Ist das eine Uraufführung?
Und nein, jetzt dieses Stück wurde vor 3 Jahren schon uraufgeführt, aber sie hat es seither, fast ein Drittel des Stückes ist neu.
Ah ja.
Hat sie doch, obschon sie sehr schnell schreibt, hat sie doch genug Selbstkritik. Um vieles war, was am Anfang vielleicht ein bisschen für mich als Instrumentalist ein bisschen wenig informiert, wie ein Instrument klingt und wie es funktioniert, da hat sie schon sehr vieles gut gemacht
in den Neuen. Super. Also es ist im Prinzip eine Uraufführung der Neufassung.
Ja, eigentlich schon.
Auch, kann man sagen. Ne?
Es war auch... Also, man muss ja immer ein Motto haben für alle Festivals und die hatten halt das allermodischste Diversity damals.
In Luzern.
Ja.
In Luzern.
Und dann wurde das in Luzern Emotional Diversity.
Ist
der Erfolg sowieso schon.
Meinst du, Ich weiß nicht. Ja. Die Verpackung sagt ja oft nicht viel über den Inhalt aus.
Bei diesen Festivals, die haben immer schöne Mottos und die amerikanischen Orchester kommen trotzdem und Direktor von Luzern kann vielleicht auslesen, ob er die zweite oder dritte Brahms hat, aber das höchstens. Es sind immer die gleichen Stücke, die kommen unter verschiedenen Labels.
Klar, natürlich. Ja. Die Kampfpferde werden immer eingesetzt.
Und dann finde ich sehr wichtig, und das ist auch für mich fast ein bisschen biografisch wichtig, Klaus Huber ist... wäre am 30. November 100-jährig geworden. Ah, ja. Und ich finde, er ist ziemlich verschwunden aus dem normalen Konzertbetrieb schon.
Ja, das stimmt. Ja, ja.
Weil er auch schon die letzten 10 Jahre seines Lebens ganz wenig noch geschrieben hat. Mhm. Und immer so ein Sechstelton-Musik, was viele schon abhält für die Aufführung. Und für mich sind die frühen Stücke von Huber eigentlich, kann ich sagen, charakterbildend, aber das war für mich wie ein Aha-Erlebnis als Junger.
Wie früh ist das?
Ja, das ist 1957 geschrieben. Ah, ja. Und da war ich noch bei Veresch und habe so ein bisschen ungarisierend
komponiert,
geschrieben, aber auch schon mit sehr, sehr viel Sympathie für Alban Berg. Und dann habe ich das erste Mal von ihm gehört, Oratio Mechthildis. Mhm. Das sind so eine Kammersinfonie mit Mezzosopran über Texte von Hildegard von Bingen. Mhm. Nein, von Mech. Ich bin beim anderen Stück. Mechthild von Magdeburg, ja. Mhm. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert, das Stück als Junge. Das hatte so eine, vielleicht ist es sehr religiöse Musik, aber das war nicht der Grund, aber es hatte so eine, für mich eine Magie einfach im Stil. Mhm. Es war einer, der eigentlich die ersten Schritte tut als Komponist, obschon er schon ziemlich alt war, aber das waren seine maßgebenden frühen Stücke, wo er so seine Bausteine so langsam zusammen, ganz vorsichtig zusammensetzt. Mhm. Und dieses Stück für 2 Sätze für 7 Blechbläser hatte ich auf einer Schallplatte von der Communauté de Travail Suisse, also die Reihe vom Tonkünstlerverein, auf einer Vinylplatte, dirigiert dieses Ding von Erich Schmid, dem Schönberg-Schüler, und eben sehr guten Musikern vom Radioorchester, das dann aufgelöst worden ist.
Bero Münster damals.
Ja. Und dazu war noch die Kantate des Engels, Anredung an die Seele für Tenor, Flöte, Klarinette, Horn, Harfe. Mhm. Und das hört man bei meinem fast Opus 1, jedenfalls das zuerst gedruckte bei Schott, gibt es eine kleine Kantate Erde und Himmel für Tenor, Flöte, Streichtrio und Harfe.
Ah, ja.
Und
ja,
da hört man sehr, wie das...
Die Nähe.
Ja, die Nähe.
Ja.
Und ich möchte jetzt einfach zum 100. Geburtstag selber wieder in den Spiegel schauen und schauen, was ich damals so fasziniert.
Was damals wichtig war.
Aber ich kann das Stück, ich habe es schon einige Male dirigiert, sehr früher, aber ich kann es wirklich auswendig.
Super.
Von damals, hat mich so geprägt.
Ja, ja.
Und auch des Engels Anredung und auch diese Oratio.
Ja, ja.
Mechthildis. Und nachher ging ich ja erst zu Bules, dann 19, Ende 60.
Nach Veresch bist du zu
Bules gegangen. Ja, nach Veresch, ja. Und einfach ich bin Klaus Huber sehr dankbar, dass er auch meine Partituren angeschaut hat und eigentlich sehr gute Dinge, gerade in Orchestrierung war ich eigentlich nicht so gut. Bei Veresch habe ich nicht viel Orchestration gelernt und da hat er mir sehr vieles gezeigt. Mhm. Ich ging nachher zu Bules und da habe ich viel mehr Harmonik gelernt, das Orchestrieren, all diese Dinge habe ich dann wirklich gelernt, was ich bei Veresch nicht gelernt
habe.
Aber ich habe auch bei Bules überhaupt nicht gelernt, was ich bei Veresch zum Glück gelernt habe. Ganze polyphone Denken und die riesigen formalen Dinge. Bei Bules wie bei Messiaen gibt es immer so Chapitre. Und so, ich bin eigentlich ein Glückspilz, dass ich bei so verschiedenen Leuten, die eben doch einander ergänzen.
Klaus Huber ist Klaus Huber ist von dir auch ein Kollege gewesen, weil er war
lange
Jahrzehnte Kompositionsprofessor in Freiburg.
Ne? Ja, Aurel Nicole kam ja nach Freiburg und Edith Picht-Axenfeld, die mit mir immer gespielt hat, war auch dort.
Ja.
Und eigentlich, und ich und wir drei waren schuld, dass er nach Freiburg kam.
Ach, tatsächlich?
Ja, wir also haben er kam nach euch. Sehr, sehr scharfe Lobby
war
dafür ihn.
Ja.
Und er wollte sowieso aus privaten Gründen auch in Basel, hat er alle Vorteile viel höher bezahlt als die anderen sehr guten Komponisten, der Jacques Wildberger und und er hatte wirklich eine extra Behandlung dort, aber er hat so eine Hochschulstelle in Deutschland war eben doch
etwas anderes.
Und er kam nach Freiburg, aber komischerweise ist der engste Kontakt mit ihm war 1961 oder 60 bis eigentlich er nach Freiburg ging oder 69. Und in Freiburg waren wir ein bisschen distanziert.
Ja,
das war auch ich war der Pate von einem Sohn von Klaus Huber.
Ja.
Und einfach viele Sachen waren ein bisschen schwierig zu anzunehmen.
Ja.
Es gibt jetzt ein ganz neues Buch über ihn von Corinne Holtz, wo die beiden ältesten Söhne eigentlich beharrt haben, dass man sein ganzes Leben wirklich öffnet. Und
was ja auch richtig
ist.
Ja,
ich finde es schon richtig, aber auch für mich ist es manchmal sehr schwer zu lesen.
Macht einem
weh.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Tut einem weh. Und nachher sind wir natürlich immer zusammen, aber bei Klaus Huber war es ein bisschen schwierig,
die alten familiären Verhältnisse
auszuschließen. Ja, aber auch, er ist aufgewachsen unter einem sehr diktatorischen Vater, der auch immer nur Eifersucht gegen den Sohn gehabt hat. Und das hat manchmal weitergewirkt zu seinen Freunden.
Ja.
Aber was er hatte, und das rechne ich ihm ganz hoch an, es war einer der, glaube ich, bedeutendsten Pädagogen für die Komponisten. Er hat viele Komponisten geformt und keiner gleich dem anderen. Er hat wirklich die Fähigkeit gehabt, die eigene Individualität aus einem Menschen herauszukitzeln.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, es gibt ja, ja. Ganz große Komponisten, die auch nicht ihn imitiert haben.
Ja. Ja.
Und er hatte so eine Art, fast so ein Sendungsbewusstsein.
Ach so, ja.
Ja, diese, seine Generation, seine Jünger vielleicht sogar ein bisschen.
Ach komm.
Aha. Ja, ja, das war ja wie bei Schönberg auch so.
Ja, ja.
Bei Stefan George war das so. Das war so eigentlich so. Und darum finde ich jetzt ganz schön dieses kurze Stück für 7 Blechbläser zu präsentieren. Er war als Junger, ging er nach Holland, Beethoven, in diesem Gaudeamus Musikwochen. Und dort hatte er mit dem ungarischen Komponisten Matthias Scheiber hatte er Unterricht. Und er hat ihm gesagt, du, in deinem Orchesterstück Litania Instrumentalis, ich finde Behandlung der Blechbläser nicht gut genug. Mhm. Schreibe ein Stück für Blechbläser, um das wirklich
und das
zu
ist
lernen.
Das.
Und das war das Stück.
Ah, ja.
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 Ist eigentlich ein Schulpädagogisch.
Ja, ein Aufgabenstück.
Ja, ein fast. Aufgabenstück.
Ja.
Und es ist überhaupt nichts von dem spürbar.
Super.
Wirklich, ja.
Super.
Drum finde ich das so schön.
Ja.
Und hat auch natürlich schon serielle Einflüsse, aber man merkt, dass es ein Komponist mit einem ganz unglaublich guten Gehör war und der eigentlich nie die temperierte Stimmung akzeptiert hat in seinem ganzen Leben.
Ja.
Und auch hier müssen wir schöne Durterzen, Quinten, alles ganz genau intonieren.
Sind die bezeichnet?
Nein, aber es klingt einfach nicht, weil es ist so geschrieben, dass die wirklich reinklingen müssen, wie in einem A Cappella, Stück für Chor.
Ja. Ich glaube, Klaus Huber in den Zeiten, als er unterrichtet hat, als er aktiv war in Freiburg, da ist er auf den Konzertpodien in Deutschland präsenter gewesen.
Ja, er war auch selber auf allen Festivals, er hat jede Sitzung der Akademie der Künste besucht. In Berlin.
Berlin.
Ich war noch nie in meinem Leben bei einer Sitzung zum Beispiel. Aber er war immer präsent und ging auch viel nach Donaueschingen überall in Berliner Festwochen. Und er war auch präsent, weil er ganz früh hat er ja in Berlin bei Boris Blacher kurz studiert und hatte da auch schon so ein bisschen Kontakte.
Kannte die Leute da schon?
Ja, eben.
West-Berlin natürlich. Ja.
Und seine Mutter ist ja aus Württemberg, ist Deutsche. Und er fand immer, dass sie die Sprache von Hölderlin spricht.
Schön. Da ist auch wieder eine Verbindung zu dir dann.
Ja, eben. Es gibt dann auch zusammen so Verbindungen.
Also von Klaus Huber ein früher Stück und von dir ein später Stück.
Ja.
Das ist ein Stück.
Ja, das ist ja ein Gelegenheits-, ein Birthday Cake.
Ja, genau. Ja.
Aber es ist eben doch ein bisschen etwas anderes, nur es ist auch eine Geschichte von der Beziehung zwischen Ensemble Moderne und mir, die fast 40 Jahre alt ist, die fast so alt wie das gefeierte, gefeierte 40-jährige Jubiläum, aber auch eine eigene Geschichte mit mir, dass, wie wenn ich anhand von diesen 40 Jahren meine Geschichte im Spiegel wieder sehe, aber auf ganz kleinem Raum zusammen gedrückt.
Genau.
Also es hört dann auf. Völlig und kommt eigentlich wie Winter 3 im Scardanelli-Zyklus mit den
Gläsern
und dieses ganz kalte C-Dur.
Ja.
Und sogar das Orchester, das Ensemble muss singen, möglichst reinen.
Ja. Bisher haben wir es, glaube ich, noch nicht so gehört, das Singen, aber es kommt wahrscheinlich noch. Ja, aber das ist ja ganz eben ein kondensiertes Stück.
Ja.
Auch ein Stück, was extrem vehement anfängt und eigentlich fast...
Und fast, du bist auch ein bisschen schuld am Anfang von dem Stück.
Entschuldige mir.
Ich habe das ganz das war ja wieder Diabolus in Musica bei Boulez, die Oktave.
Ja, ja, ja.
Aber wir haben ja von Bernd Alois Zimmermann die Bearbeitung von Humoreske mit Klavier und Orchester auf Schallplatten aufgenommen in dieser Vergo-Serie, ja, die so viele Plattenpreise bekommen
hat. Tatsächlich, ja.
Ja, ja.
Schön.
Und da hast du mir deine Liebe zu Rachmaninoff gestanden. Ein Komponist, der mir sehr, sehr...
Ja, tatsächlich?
Ja, immer so ein bisschen. Ich habe noch nicht ganz...
Ich denke, dass seine Rezeption mittlerweile ein bisschen
gesundet
ist. So, ja, ich denke, das ist nicht, es ist nicht mehr so vorbelastet.
Ja, ja. Also, nein, ich...
Das ist ein Thema, wo wir vielleicht gar nicht hinkommen müssen. Aber ich würde eigentlich gerne beim Thema Heinz Holliger bleiben.
Aber dann habe ich eben so eine Oktave...
Ja, ja.
Ligeti-artige Oktave-Passage gemacht.
Ein Galopp fast. Ja, ja, ein
Galopp, die,
ja,
ja. Und fast nicht spielbar.
Ist so wie es steht, nicht zu
ja,
spielen.
Ist ja, ist eigentlich genau. Ja, ja. Einfach ich völlig so. Grenze. Wir haben nur eine
Also eine Oktave Hand spielt, eine Hand spielt nur.
Aber es war Absicht, so etwas ganz...
Ja, natürlich. Es, wie es ausschaut, ist so auch wichtig.
Art Zwang.
Ja.
Ja. Und das fängt so an und nachher plötzlich kommt wie aus einem Echo... Musik, das könnte von meinem Atembogen sein, so die ganz leisen,
ja, genau,
Stücke, völlig genau, was anderes.
Ja, und eben vor allem auch nicht metrisch organisiert,
nein,
sondern Sachen,
so,
die plötzlich ganz frei
das
werden.
Das so
ja,
träumende Musik, die ich hasse ja, Metronom ist für mich etwas...
Ja.
Zerstörerisches.
Ja, natürlich, Metronom ist grauenhaft, weil es tatsächlich äquivalent vom Schlag zu Schlag geht.
Aber das gibt es ja nicht. In der ganzen Natur gibt es keinen solchen Schlag. Gibt es nur in der Popmusik.
Ja, natürlich. Aber auch da, glaube ich, die guten Stücke sind pulsativ
richtig,
aber da wird ein Puls nicht genauso weit entfernt sein vom vorhergehenden wie der nächste.
Ja, ja.
So,
also, und eben, das ist eigentlich auch, ich habe ja ganzen Schumann eingespielt, sieht man, ich mache nie so ein betrunkenes Rubato, aber es ist immer so reich, die Rhythmik, wie die Sprache auch an Rhythmen ist. Mhm. Was wir sprechen, das ist wie Fernihau. Wir machen 11:7 und alles, wenn wir sprechen. Und nachher ist alles nur so im Straitjacket der Musik. Und ich halte das gar nicht aus. Also ich weiß, wir gingen immer meine Großmutter besuchen, als ich so 5 Jahre alt war, und die hatte eine große Pendeluhr. Mhm. Und ich sei immer, jeden Sonntag, wenn wir dort waren, sei ich schnurstracks auf diese Pendeluhr zu und habe das Pendel angehalten, weil ich diesen regelmäßigen Schlag einfach nicht aushielt. Und das ist meine Art, Musik zu machen.
Wobei ein Pendel ja meistens leicht unregelmäßig ist. Kurz, lang, kurz,
ja,
lang.
Ja, klar, also, das habe ich jetzt nicht so. Aber mir einfach
die Regelmäßigkeit wurde
gegebene
nicht.
Zeit war mir unerträglich. Wie mir sehr viel. Eben, ich finde die unsinnlichste Musik manchmal in der Popmusik, wenn das so ein Maschinenpuls.
Genau, wenn es elektronisch
gibt's in der ganzen, auch ein Kristall ist nie symmetrisch, ein Schmetterling ist nie symmetrisch, ein Blatt ist nie symmetrisch, ein Herzschlag ist so 5:3 oder so. Und je nachdem, es gibt es nicht, diese Bum-Bum.
Das stimmt.
Es gibt es nur bei uns im Berner Marsch zum Beispiel. Die Schweizer Folklore hat eine völlig starre Rhythmik, aber gute Ländlerspiele spielen das eben ziemlich anders.
Ja.
Auch viel flexibler.
Ja, ja. Du, der du in Basel lebst, du bist natürlich auch mit...
Und auch mit den Trommeln.
Eben, Basel Trommel.
Das ist sehr interessant,
die
Rhythmik, diese...
Ja, und eben auch, obwohl es so festgezurrt ist, wenn es eine gute Band ist, wird es lebendig werden.
Aber es ist sehr viel... Ja. Und ich habe das ja ausgenutzt, ich habe ein ganzes Stück so für die Fasnacht geschrieben.
Mhm.
Das heißt Massacrilegion d'Horreur. Für bis 16 oder 32 Piccoli und 4 Basler Trommeln.
Ja.
Ein völlig absurdes Stück, so über Dies Irae und den Morgenstreichmarsch.
Ja. Und wurde das an der Fasnacht schon gespielt? Auch?
Ja, das wurde aber von einem Spezialensemble. Da waren drei Viertel waren Berufsmusik.
Ja, also nicht so eine typische Basler Clique.
Nein.
Nicht so diese.
Nein.
Ja, ja.
Aber trotzdem, und ich habe auch später noch einmal ein Stück geschrieben für einen Freund, der so selber in Fastnacht mitmacht und Piccolo spielt. Und eben, das ist nur für ein Piccolo und Basler Trommel und ein Sprecher, so ein Schnitzelbanksprecher.
Ja.
Aber das hat etwas sehr Rituelles, diese Fastnacht in seiner guten Zeit. Jetzt haben sie so Drumset eingeführt. Und
ach so, das wusste ich gar nicht. Na, schade, diese Archaik ist ja bestechend. Ja,
von ganz eigentlich alles, ein Diesire, um die bösen Geister zu vertreiben.
Ja. Du bist ja mittlerweile in jenseits der 80 und du bist nach wie vor genauso aktiv, wie du mit 20 gewesen bist eigentlich. Ne?
Ja.
Also du spielst Oboe, du dirigierst, Oboe, du komponierst.
Ja.
Also, du hast.
Ich hoffe auch, es wird nicht schlechter.
Nein, ich
mache es einfach, weil ich
nicht davon gehört.
Ich kann gar nicht. Wenn man mir die Musik verbietet, kann man mir auch das Atmen verbieten. Dann bin ich ziemlich schnell tot. Aber es ist etwas Ähnliches. So ich,
ja, mich wundert bloß, wo nimmst du die Kraft her, dass du so. So mit so einem ausgefüllten Kalender in allen Sparten noch als Musiker aktiv sein kannst.
Das habe ich überhaupt noch nie überlegt.
Ja, ja.
Ich mache einfach, also ich bin jetzt kein Workaholic, so der extra überall Konzerte mache ich sicher viel weniger als früher, als ich so im
Oboen-Zirkus
war. Ja, ja, so im über Agenturen, dann spielt man halt ganz leicht mal 120 Konzerte pro Jahr oder 150.
Ja.
Und das ist sehr viel weniger.
Ja.
Jetzt beim als Oboist, aber vom Spielen her, ich habe mich ja nie so ausgespielt in einem Orchester und jeden Abend Meistersinger 5 Stunden spielen muss.
Ja,
ja, ich habe schon Orchester gemacht, aber nur 4 Jahre lang.
Mhm.
Und ich vielleicht auch nicht so kaputt gespielt.
Ach so, tatsächlich, ja. Meinst du, dass die einfach da die Reserven noch viele, besser vorhanden sind?
Ich glaube, viele Leute im Orchester, das ist sehr anstrengend. Wenn man, dann so auch eine Bruckner-Sinfonie, wenn man nicht zirkuläre Atmung macht, ist sehr anstrengend für die.
Ja, also physisch
und anstrengend. Früher war so normal, dass man mit 50 auf die zweite Oboe runtergeht im Orchester und dann spätestens mit 63 pensioniert wird und dann das Instrument verkauft und noch im Garten ein bisschen umgräbt. Und heute gibt es sehr viele Leute, bis auch Maurice Buchkamp, leider verstorben, jetzt mein engster Oboenfreund.
Ja.
Aber er hat bis zum Schluss
auch konzertiert.
Ja, konzertiert.
Ja, ja.
Und das ist auch ein Zeichen, dass man einfach viel, die Oboe viel mehr ein Soloinstrument wurde, wo man einfach sehr flexibel spielen muss, während früher hat man oft, gerade in deutschen Orchestern, sehr dicke Rohre gespielt, die wahnsinnig anstrengend waren, dass so eine ganz bestimmte Art von Ton.
Ach so,
ja.
Aha, das hängt vom Rohr ab.
Ja, ja. Und das ist wirklich, man hat ja früher die Bläser gesehen, die haben roten Kopf bekommen bis blauen Kopf.
Ja, ja, stimmt.
Und so, das war wahnsinnig ungesund und haben auch nicht Zirkuläratmung gelernt.
Ja.
Und während Barockoboe sehr unanstrengend ist, weil viel Luft weggeht und breitere Rohre sind und die Lippen nicht so gespannt sind.
Ja.
Und auch die neue Oboe,
wie man heute Instrumente baut. Ich bin
da vielleicht auch ein bisschen schuld, aber
es
ist völlig anders, wie man heute Oboe spielt. Also nach 30 Jahren habe ich das Münchner Wettbewerb, das Finale angehört. Da waren viel, also nur über Fernsehen, da waren 4, ich hätte allen 4 einen ersten Preis gegeben und ich bin ziemlich anspruchsvoll.
Wow. Ja, toll.
Das war unglaublich und alle spielen, zum Beispiel Strauss-Konzert, das kaum Pausen hat, die spielen das ohne irgendeine Zeichen von Ermüdung.
Ohne Anstrengung.
Und früher, Früher waren das ganz wenige Leute, die das überhaupt geschafft haben zu spielen. Ja. Ja.
Und also da hat ein Quantensprung stattgefunden. Ja,
eben, ich finde, leider spüre ich immer mehr, dass die Rekreation immer perfekter wird und die Kreation immer mehr verschwindet.
Du meinst Spielen gegenüber dem Schreiben, ja, also dem Komponieren, ja, ja. Dass das Komponieren weniger wird.
Also ich war ja 39 Jahre an der Hochschule und ich kann das schon ein bisschen vergleichen. Ich finde, das Niveau heute der meisten Bläser oder Harfinisten auch, aber auch viele Cellisten, unendlich viel höher als zu meiner Studentenzeit.
Ach so, ja.
Aber bei den Komponisten suche ich ziemlich verzweifelt rum. Ja. Und ich kenne auch wenig Junge. Und ich hoffe, dass da wieder so ein Quantensprung.
Ja, ja. Heutiges Komponieren passiert vielleicht eben auch nicht mehr so aus der Hochschulecke raus, sondern es kann ja aus meinem Theater-Background oder
sicher, aber für mich, ich bin da vielleicht total Traditionalist, aber ich finde, die meisten Jungen, die ich sehe, haben nicht genug Metier. Da bin ich ganz Boulez-Schüler. Ja. Und das lernt man wirklich in der Hochschule bei einem guten Lehrer viele Lehrer, die jetzt angestellt werden, die dann viele Happenings noch machen müssen und Video und nur noch 50% geschriebene Musik. Und ich finde, zuerst muss einer einfach ein vollkommenes Metier haben und auch jedes Instrument ganz genau kennen. Ja. Und dann kann er machen, was er will. Aber viele haben einfach überhaupt keine Grundlage, die dann komponieren. Mhm. Und das finde ich schade. Mhm. Aber eben, ich habe zum Beispiel jetzt, wir haben da darüber gesprochen, so ein, ich weiß nicht mehr den Namen, also ein georgischer, so ein Wunderkind mit 14, Zachizki, oder ich weiß nicht mehr. Und der schreibt Klavierstücke, die sind unglaublich schöne. Mhm. So eine Art Debussy vielleicht mit 14, aber nichts Epigonales. Yeah, yeah. Oder auch in München war ein 19-jähriger Gymnasiast und der wurde nur über den Konzertmeister, weil der so ein Jugendorchester dirigiert hat, wurde er bekannt und er hat ihn dann dem Simon Rattle empfohlen und die haben ein Stück von ihm gespielt. Mhm. Es ist vielleicht auch ein bisschen so verklärte Nacht mit Debussy zusammen, aber auch ganz eigene Art. Aber was ich sehr selten sehe, ganz perfekt orchestriert. Wunderbarer Orchesterklang. Und der ist noch am Gymnasium und weiß gar nicht, ob er dann wirklich studieren will.
Ja, aber dann.
Eben, es gibt. Ich hoffe darauf, dass es ganz viele versteckte Leute wie George Benjamin, so mit 17, solche Leute wieder.
Ja. Wieder, das wird schon auch wieder passieren, das denke ich.
Ich hoffe. Ja. Aber wenn man 80% vom Leben nur noch ins Handy guckt,
vielleicht sind das eben Leute, die auf dem Handy auch irgendwie dann tatsächlich spezifische Informationen finden, nicht nur,
aber nicht nur diese Filmchen-Ecken. Ich würde jetzt mal denken, die sollen mal in die Natur raus und mal Formen von Blättern, von Schmetterlingen, von Vogelrufen, von Rhythmen, von Wassertropfen, von Wind und allem. Mhm. Ja, die Natur ist einfach voll von den tollsten Inspirationen. Ja. Ja. Und sieht sehr viele Junge, die völlig ausgeklinkt sind von der Natur und nur noch eine künstliche Welt sich davor spielen.
Genau.
Und dann auch reinfallen auf so.
Ja, gut,
sieht man, das ist dann noch ein ganz schlimmes Thema, aber natürlich. Eben, wie schnell die manipulierbar sind anhand dieser
Sachen. Ich denke eben, dass ein starker Geist oder ein starker Intellekt sich dessen irgendwann auch gewahr wird.
Ja, ja das, klar, das ist dann höchste Zeit.
Aber also wenn 19-Jährige gut orchestrierte Orchesterpartituren abliefern können, heißt, er hat mit seinen 19 Jahren auch schon eine tolle Instrumentalkundenlehre hinter sich. Ja, also der weiß, was ein Fagott machen kann oder was ein Klavier machen kann. So.
Aber ich habe jetzt nicht,
genannt, als gute
weil ich finde, die haben nicht nur geschaut, welche Griffe ein Fagott machen, sondern die können wie ein Maler die Farben wirklich schön mischen. Ja. Und da muss man sehr fein differenziertes Gefühl haben.
Das hat natürlich mit Begabung, aber das hat auch mit Erziehung zu tun.
Ja, also das eben muss sehr viel mit Erziehung. Ja, ja, und das lernt man, glaube ich, mehr dort, wo ich jetzt erwähnt habe.
Klar, weil man dort zur Selbstständigkeit aufgerufen ist. Ja, klar.
Oder auch, da haben wir uns ja auch getroffen, so in den Bergen. Mhm. Ja, da öffnet sich der Geist einfach unglaublich und akustisch, was man da hört, nur wenn es ein kleiner Steingeriesel runtergeht oder ein Bach oder ein Wind singt. Das ist wie wenn das alles durch eine elektrische Spannung so auf höchste Aufmerksamkeit heraufgepolt wird. Auch die Höhe vielleicht auf 4000 Meter mit wenig Sauerstoff, da hat man ganz anderes Bewusstsein.
Wahrscheinlich, ja, ist das.
Und eigentlich das Bewusstsein, das man auch braucht beim Komponieren,
glaube ich. Nochmal zurückzukommen auf deine Geschichte. Du eben zu sagen, du bist Oboist, du bist Komponist, du bist Dirigent, du bist Pianist.
Ich bin nur Musiker, ich bin sonst
überhaupt nichts. Ist es für dich schwierig zu sagen, ich schreibe jetzt mal 2 Wochen nur ein Stück und dirigiere nicht, oder ich schreibe mal 2 Monate in ein Stück, oder ich mache jetzt mal nur ein Dirigat während den 2 Monaten, oder ich spiele jetzt nur mal Oboe 10 Tage, oder ist das für dich überhaupt keine Entscheidung oder keine Belastung?
Ich lasse es einfach so, wie es kommt, aber ich finde es sehr schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel eine ganze Woche dirigiere, wie jetzt gerade die letzte Woche, dann habe ich überhaupt keine Lust, Oboe zu spielen, zum Beispiel. Und das ist nicht gut, weil man muss immer ein bisschen trainiert bleiben, auch muskulär. Ja, wie ein Tour, in der Gymnastik auch.
Ja.
Und auch beim Komponieren, nur Komponieren, finde ich zum Teil schön, wenn man vom Schreibtisch weggehen kann und dann etwas ganz Konkretes spielt. Einfach völlig putzt, das ganze Unterbewusstsein wieder.
Yeah.
Und auch physisch, dass ich den biologischen Kontakt zum Klang habe. Wenn ich am Tisch bin, habe ich das nur imaginär. Und plötzlich habe ich wieder den...
Die Sache wieder in Händen.
Ja, in den Händen. Und ich glaube, was ich mache, ist ja, was jeder gemacht hat früher. Es ist gar nichts außerordentlich, aber es ist eben auch sehr, sehr gut für die, wenn man eine Balance finden kann. Man darf sich nicht, ich glaube, Boulez zum Beispiel hat zu viel
dirigiert,
sich verführen lassen zu dirigieren.
Ja, sicher, ja.
Und ja, er hat anders komponiert.
Er war ja auch ein guter Pianist, er konnte ja auch seine eigenen Sonaten spielen.
Ja, aber er hat auch so Chansons de Madecas, habe ich mit ihm gehört, wirklich wie aus Samt einen Anschlag, wunderbar, also überhaupt nicht Hackklavier gespielt. Und zum Beispiel En Blanc et Noir, habe ich mit Yvon Loriot zusammen gehört, also er hatte den unendlich viel schöneren Klang.
Klar.
Ja. Aber eben, und man sagt ja, dass Komponisten oder auch so nicht ganz Profi-Pianisten viel schöneren Ton haben, aber weniger Technik. Und auch bei mir, ich probiere wirklich so ganz spezielle Klänge auf dem Klavier. Dass man eben... jetzt bei Boulez, er war so erfolgreich, schon als ich bei ihm im Unterricht war, hat er dann Wozzeck dirigiert in Paris und dann schon bald in Bayreuth. Und das war einfach seine Eigendynamik. Er wurde völlig eingesaugt. Und, und gleichzeitig hat er gespürt, dass er ja, durch fast übertriebene Selbstkritik einfach nicht mehr
geschrieben
die Spontaneität nicht mehr hinkriegt, die er hatte.
Ja gut, aber eben eigentlich bei diesen multibegabten Leuten,
wo schwierig.
Du einer bist, bist du wahrscheinlich vielleicht, hast du ein Alleinstellungsmerkmal, dass es dir keine Mühe bereitet, zwischen den Fächern zu wechseln.
Ich würde es vermissen, wenn ich jetzt nur eines immer mache.
Ja, ja.
Ich brauche irgendwie diese, so wie Ebbe und Flut.
Ja,
so wie eine Wellenbewegung. Und das hat man ja auch im Leben genauso. Mhm. Lebt man ja auch so.
Ja, ja. Aber Universalmusiker eben so als solche, wo du gesagt hast, früher war das ein Normalfall gewesen.
Ja. Ich denke schon, will mich nicht vergleichen, aber sowohl Mozart wie Beethoven, die waren viel bekannter als Instrumentalisten.
Als Pianisten, ja.
Oder jetzt Bach, der musste sogar Lateinunterricht geben.
Ja, ja.
Und er war Orgelexperte und da zu Fuß, ich weiß nicht wohin, und alle Orgeln ausmessen und so. Und gleichzeitig war er ganz toller Organist, aber war auch sicher nach seinen Geigen-Solosonaten war er ein ganz toller
Geiger.
Ja, Geiger oder Bratsche, das weiß man ja nicht ganz genau, was er wirklich...
Ja.
Er hat später vor allem Bratsche gespielt.
Ja.
Aber das war alles zusammen und dann hat er noch Ries in Zimmermannsgärten die Konzerte organisiert, alle 2 Wochen ein Riesenprogramm. War Pädagoge.
Ja.
Und er hatte Zeit für alles und hat gleichzeitig auch, wenn man den Nachlass seiner Frau, der dann versteigert werden musste, weil sie überhaupt es gab keine Lebensversicherung und die Frauen hatten einfach kein Geld. Das war das schönste Silberbesteck, Kristall, Gläser und alles. Und der hatte ganz ein offenes Haus, wie Philipp Emanuel Bach sagte, das sei wie ein Vogelkäfig, das immer voll von Leuten war. Und am Abend haben die, glaube ich, auch ziemlich gebechert und alles. Aber Bach hat seine Arbeit trotzdem gemacht.
Ja,
und Mozart, das war ja unglaublich, was er...
Bloß, ich denke, irgendwie kann man die Zeiten mit den heutigen Zeiten vergleichen. Also
nicht, aber die haben zum Beispiel so, wir können mit dem Flugzeug da rasch hin und zurück und so, haben höchstens Jetlag, aber Mozart musste mit der Kutsche da 3 Wochen irgendwo hin und dann hat er fast Typhus aufgelesen, weil alles so unhygienisch war. Es gab ja keine Abwasser.
Ja, ja.
Ding. Und die haben eigentlich jede Krankheit sofort kriegen können, während jetzt, ist es, glaube ich, schon angenehmer. Ja. Also ich finde, wir haben keine Entschuldigung, dass wir heute nur etwas machen müssen. Und ich finde jetzt auch bei George Benjamin, der ein wunderbares Gehör hat, der hat zum Teil sehr große Krisen gehabt als Komponist, fast 10 Jahre fast nicht geschrieben. Aber wenn man ihn hört, wie er Klavier spielt, ich habe ihm die 2. Schumann dirigieren hören, das war besser als die meisten Profidirigenten. Das war ganz großartig.
George ist sicher auch ein Universalmusiker, bloß bei ihm trifft das nicht zu, was bei dir zutrifft.
Nein,
also wenn er komponiert, darf gar nichts
unerwünscht sein. Dann ist er in seinem Garten.
Ja, und er kann nur bei der Komposition bleiben, bis sie fertig ist.
Ja, ja.
Er kann nicht irgendwie aufstehen und dann mal ein bisschen
konzertieren. Ja, bei mir ist es vielleicht, ich bin einfach von Anfang gewöhnt. Ich habe auch in einer Woche Matur gemacht, dann das Diplom bei Veresch.
Ja.
Komposition und Klavier und Oboe, alles in der gleichen Woche.
Das ging damals schon?
Ja, das war eigentlich illegal, aber ich durfte das in der Schule machen. Ich durfte auch immer früher in Burgdorf, 10 Minuten früher weg, damit ich den Zug nach Bern
fürs Konservatorium
wieder.
Wow.
Und war einfach so gewohnt, immer so.
Ja.
Und ich habe eigentlich viel mehr, also vom Papier her viel mehr komponiert als später. Ja. Gleichzeitig noch.
Ja, ja.
Jede Menge Schauspielmusik gemacht, ja. Und so für den täglichen Gebrauch.
Und die Sachen
Musik. Und ich habe nie gefunden, ich sei im Stress oder ich sei unter Druck, ja. Gar nicht. Ich habe eigentlich gefunden, ich mache alles freiwillig.
Super, super.
Also ich bin sehr allergisch, wenn ich von außen gezwungen werde, irgendwas jetzt so schnell fertig zu machen.
Ja.
Oder so. Auch so Auftragsarbeiten, das kann mich lähmen.
Ja, ja.
Aber gleichzeitig kann ich dann plötzlich einfach in einer Woche sehr, sehr viel komponieren.
Ja.
Einfach so, was ich alles im Kopf so gespeichert habe und dann wieder lang nichts.
Ja, ja. Aber du schreibst schon für Ziele. Also wenn du komponierst, weißt du, dass es dort oder hier ins Konzert
kommt? Zum Teil, kommt? Ja, aber immer weniger. Also Aha. Ich probiere jetzt eigentlich so zu machen, dass ich meine Aufträge ein bisschen kanalisieren kann, dass ich genau das, was ich sowieso schreiben möchte.
Ach so, ja, du kannst es ein bisschen steuern.
Ja, ja, das ist, also jetzt viel kommen, dann kannst du nicht für unser Ensemble irgendwas schreiben. Mhm. Manchmal funktioniert es aber meistens bei mir.
Ja.
Ja, da bin ich vielleicht auch als Schweizer ein bisschen stur, dass ich einfach genau das machen will,
was du beabsichtigst.
Ja, aber vieles ist auch nicht steuerbar.
Ja. Woran schreibst du zurzeit, darf ich fragen?
Ja, also etwas völlig Unsinniges. Ich habe ja schon 2011, als ich im Spital war, habe ich so 10 Madrigale gemacht, so für den
Cherubin,
ja, für Angelus Silesius, alles nicht ichts. Und jetzt habe ich angefangen, noch einmal habe ich 16 solche Madrigale einfach weitergeschrieben.
Ja.
Also die nehmen das jetzt sehr gern im Süddeutschen Rundfunkchor einige, aber ich habe überhaupt nicht auf Auftrag gemacht.
Ja.
Während ein anderes Stück habe ich angefangen und aufgegeben, weil ich fühlte, dass dass der Plan, den ich da machen wollte, einfach nicht für diese Gelegenheit, es wäre auch viel länger geworden, als ich hätte schreiben dürfen. Und dass irgendeine Bedingung einfach nicht stimmt. Und jetzt habe ich das weggelegt, aber das kommt sicher wieder.
Also irgendwann wirst du wieder darauf zurückkommen.
Das ist eine Art Folgestück von der Oper Lunea über Lenau. Und das wäre für großen Chor und großes Orchester gewesen. Aber nur 10 Minuten und eigentlich ist der Plan sein 25-minütiges Stück zu machen. Und jetzt habe ich einfach so. Aber dann mache ich plötzlich wieder jemand aus meiner Schulklasse gestorben. Und da habe ich so einfach am gleichen Tag angefangen, ein Stück. So ein Memoriam-Stück, das ist vielleicht ein bisschen von Kurtag.
Von Kurtag,
Für Direkt oder der Thomas de Menga hat 70. Geburtstag, das Stück war schon da am Abend. Plötzlich, ohne dass ich jetzt da Riesenpläne gewälzt hätte. Solche Sachen kann ich gut machen.
Ja, alles Zeichen für einen Freigeist
im Sinne des Wortes. Ja, und auch, meine Lebenspartnerin Marie-Lise Schüppach, die Englischhornistin vom Bayerischen Rundfunk, die hat sich blöderweise die Hand gebrochen, das Handgelenk. Und für das Englischhorn muss man wirklich am rechten Winkel fast hinkriegen in der Hand. Und das geht einfach durch viel Training. Es kommt. Und jetzt habe ich einfach ein Duo gemacht. en attendant le petit doigt. Bis der wieder funktioniert. Also funktioniert. Ein Stück ohne den.
Ohne den fünften Finger.
Ja. Das ist ein bisschen Debussy. Ja,
ja. Aber auch etwas, was einfach aus dem Gedanken dann gleich ja, zu einem Stück geführt hat.
Gleich ein Konzept, eigentlich ein Stück.
Toll.
Und so, das finde ich. Toll. Oder dann kommt meine Enkelin, die studiert Geige und hat. Sie hatte einen Freund, der hat Trompete studiert, auch an der Hochschule in Luzern. Und dann hat sie mir gesagt, du, wir haben da so 12 Ton in der Theorie, so ein bisschen mit, aber das geht ja auch dabei, Berge, alles mit 3 Klängen so. Mhm. Und dann habe ich ein Stück gemacht für Geige, die Farben der 3 Klänge. So mit Flageolett und dazu eine Trompete.
Ja, ja.
Aber jetzt ist der Trompeter weg.
Ah, ja.
Und ich bleibe auf dem Stück sitzen.
Mach mal fertig. Es gibt vielleicht andere Trompeter, ja, die das spielen wollen.
Ja, klar. Aber mit eben solche Sachen auch. Kann ich sehr, fast aus dem täglichen Leben sowas machen.
Toll. Oder? Heinz, super. Ich glaube, wir könnten uferlos weiter.
Also ich bin jetzt nicht einer, der eben wie George Benjamin dann, er hat ja diese Mühe, lange nicht so komponieren zu können. Und ich glaube, er braucht diese
Abgeschlossenheit.
Abgeschlossen und einfach eine ganz große Konzentration.
Ja, ja.
Und ich kann, vielleicht bin ich nicht so seriös, aber ich lese wahnsinnig viel.
Ja.
Und das macht mir nichts aus, dann am Abend etwas zu lesen, das überhaupt nichts zu tun hat mit meinem Komponieren.
Mm-hmm.
Und es ist einfach immer das Geben und Nehmen.
Ein Freigeist.
Ja, vielleicht.
Aber auch so ein freier Geist.
Ja, ein freier Geist. Aber so einfach Ebbe und Flut, so wie Wellen, die und so atmet die man ja. Das Ein- und Ausatmen ist mein Lebenselement. Ohne das kann ich nicht.
Ja, klar.
Und das Gleiche ist auch bei der Tätigkeit, ein Ausatmen und wieder einatmen, Kräfte nehmen und wieder geben.
Ja. Wir dürfen gespannt sein, was zukünftig an Kreation von Heinzens Hand kommt.
Also jetzt, das ist auch noch ein Teil von meiner so Inspiration ludique. Fast ein Spiel. Ich habe früher ganz viel gedichtet und so etwas epigonale Dichtung. Nach Traklot, weiß nicht was alles. Aber ich habe auch das Libretto von Lunea zusammen mit Klaus Händel so geschrieben. Und das ist ganz viel einfach so mit Onomatopoe, einfach ich brauche die Buchstaben oder die. Ja, die Vokale dazu und permutiere die wie Musik und mache einen neuen Text dazu. Yeah. Und das Stück, das kleine Stück, das wir da uraufführen noch, das war eigentlich zuerst geschrieben in einer Fassung für Solosopran, für Maria Sun, Sarah Maria Sun in Heidelberg. Das war das Thema des Knaben Wunderhorn. Und ich habe nur für Sopran allein so ein dadaistisches Gedicht gemacht, nur über die Buchstaben des Knabenwunder. Und das gibt dann das Knabenohrwunder, hieß das Stück, für Sopran allein. Und ich fand das zu wenig theatralisch, so wie sie es gemacht hat. Völlig ausgeflipptes Stück. Und jetzt habe ich gedacht, mit Zar Berger, schon letztes Jahr.
Yeah.
Ich mache jetzt wirklich ein richtiges Horn neben dem Sopran, die weit auseinander stehen und einander so die Vokale anschmeißen und die Phoneme. So ein völlig absurdes Stück, aber doch, glaube man hört den Kontrapunkt von Veresch auch raus.
Und das macht jetzt Thomas Mittler.
Ja, und das macht jetzt eben Thomas. Und er hat sehr Spaß. Und ich habe sehr Spaß an ihm und finde, der ist sehr, sehr gut und sehr schnell. Und
das ist jetzt das neueste Stück.
Ja, das ist jetzt ganz.
Ist noch neuer als Ensmo.
Ja, viel neuer. Das ist jetzt 3 Wochen alt oder 4 Wochen alt.
Super. So. Ja. Heinz, tausend Dank für dieses Gespräch und wir freuen uns sehr auf das Konzert am Samstagabend.
Dank dir auch vielmals.
Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.